Hallo da draußen vor einem Bildschirm.
Glück auf.
Heute geht es um ein Wort und wir diskutieren ein bisschen drüber, nämlich um Lossless. Was ist das? Was sind die dreckigen gemeinen Details? Ihr kennt das, die Antworten nach der Werbung.
Ohrenbrecher, die Hörspielmacher. Der Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel.
Hallo Daniel.
Hallo Falk.
Tja, heute wollen wir doch mal wieder ein bisschen ein aktuelleres Thema aufgreifen und zumindest ein bisschen drüber diskutieren, was so unsere Meinung ist. Heute soll es um das Thema Lossless gehen. Was ist das? Wo gibt's das? Kannst du uns da einen kurzen Intro geben? Eine kurze Intro.
Ja, also drauf gekommen bin ich auf das Thema eigentlich wegen Spotify. Darum soll es zum Teil eben auch in dieser Episode gehen. Und zwar Spotify hat ja schon vor x Jahren angekündigt, dass sie irgendwann ja auch mal wie die anderen in Lossless streamen wollen. So. Und das war ein großer Aufreger, weil die haben es immer nicht gemacht. Sie haben ja immer noch als MP3 gestreamt. Und jetzt ist es soweit. Jetzt streamt Spotify nach zig Jahren auch in Lossless. So, sind eigentlich, was den Markt betrifft, Schlusslicht, weil alle anderen können das schon längst sogar noch viel besser. Aber das werden wir in dieser Folge mal so ein bisschen aufdröseln. Aber zu deiner Frage, ich muss erst einen Schluck trinken. Ich habe jetzt in diesem Augenblick Frosch im Hals. Warte.
Sehr gut. Gutes Timing.
Ja, jetzt machen. Jetzt ist besser. Ja. Genau. Lossless sollte eigentlich nichts Unbekanntes sein. Aber wir wollen es hier nochmal ganz kurz erklären. Und zwar Lossless bei Audiofiles bedeutet eigentlich nichts anderes als CD-Qualität. Das ist eigentlich schon alles.
Genau, also im Prinzip übersetzt verlustfrei. Ja. Das heißt, ohne Abstriche zur CD habt ihr hier die bestmögliche Audioqualität.
Ganz genau. Gemessen an der CD, das heißt, es müssen halt 16 Bit sein bei 44,1 Kilohertz. Das ist so diese klassische CD-Qualität. Ne? Genau. Und Lossless deswegen, weil es der gleiche Standard ist wie bei der CD, der dann eben gestreamt wird. Vorher war es MP3 und wenn ich richtig mich erinnere, waren das schon 320 Kilobit die Sekunde. Mhm. Das heißt also auch da die höchste Auflösung, die man bei der MP3 so machen kann. Und aber das war jetzt gar nicht das Spannende, sondern das Spannende ist ja jetzt, was heißt das denn für die Konsumenten, unter anderem mich eben, weil ich bin ja auch Spotify-Abonnent.
Ja.
Und was glaubst du denn, was ist denn die Auswirkung? Was würdest du schätzen?
Naja,
also, hört sich das jetzt gigantisch an oder
Also grundsätzlich für die Audiophilen ist das ja vielleicht eine gute Nachricht und Spotify ist ja nach wie vor so ein Branchenprimus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich auch ein paar Implikationen hat, weil hier geht es ja nicht um Hi-Fi-Musikproduktion, sondern hier geht es um Hörspiele und manchmal auch um Hörbücher. Und natürlich ist das besonders interessant, glaube ich, was es dafür und für den Bereich vielleicht bedeutet oder nicht bedeutet. Hast du da ein paar Insights?
Naja, also jetzt, ich habe mich damit nur ein bisschen beschäftigt, weil ich habe eine E-Mail schon vor langer Zeit bekommen, wo halt drin stand, damit ging das überhaupt erst los, dass sie die Preise anheben. Und habe ich mich gefragt, warum heben die denn die Preise an? Und zwar für das Family-Abo ist es schon dramatisch. Von 17,99 auf 21,99. Und da habe ich mir schon gedacht, boah, da muss aber jetzt auch was Hardcore kommen. Und eine Erneuerung war eben, dass sie jetzt als in Lossless streamen. Das heißt, ihr könnt das in eurer Einstellung die Musikqualität einstellen. Und dann gibt es Mittel, Hoch und jetzt eben auch Lossless. Darunter steht auch, sie bieten das in 24 Bit an bei 44 Kilohertz. Also ist schon okay, aber was erwartet man jetzt? Und wir wissen ja aus der Erfahrung, dass bei gesprochenen Audiofiles, wie es bei Hörspielen und bei Hörbüchern der Fall ist, ist diese Komprimierung von MP3 gar nicht so dramatisch, weil der Dynamikumfang, sage ich mal, der eingeschränkt wird, nicht so extrem ist. Das heißt also, man kann das sehr gut noch in Sprache, also hört man diese Komprimierung nicht. Bei Musik ist der Dynamikumfang ein ganz anderer und da würde man schon deutliche Unterschiede hören. So, ich habe jetzt mir den Test einfach gegönnt, ich habe mir Kopfhörer aufgesetzt, ich habe mir bekanntes Hörspiel gehört, einmal in einer guten Qualität und einmal in Lossless.
Ja.
Und ich muss jetzt sagen, ich persönlich war so ein bisschen enttäuscht, obwohl ich jetzt eigentlich mir schon klar war, der Unterschied war jetzt nicht so dramatisch, dass ich gesagt hätte, boah, das ist ein komplett neues Hörvergnügen.
No. Ja, und dazu kommt ja wahrscheinlich noch, es kommt ja sicherlich auch drauf an, wo ihr hört, weil ja gerade die Frage ist, wie verhält sich das, wenn man mobil unterwegs ist oder irgendwie auf seinem Handy irgendwie hört, ob das überhaupt sich so stark niederschlägt oder von der Wiedergabe her einen Unterschied macht. Und wenn du ja sagst, dass das bei Hörspielen auch gar nicht so den Unterschied macht. Was die Preispolitik angeht, das habe ich auch mitbekommen. Zugegebenermaßen war es für mich einer der Gründe, Spotify den Rücken zu kehren. Ich oute mich jetzt mal, ich bin bei einer Konkurrenz. Kann bei Gelegenheit mal fallen lassen, bei welcher Konkurrenz, so lange dürft ihr raten. Aber dementsprechend bin ich da auch ganz zufrieden und habe eben diesen Übergang jetzt nicht mitgemacht, weil ich eben auch beim Family-Account den Preis für zu hoch erachte. Da sind ja die Mitbewerber auch deutlich niedriger, wenn ich das richtig grob verglichen habe.
Du hast, dazu komme ich gleich auch noch oder kann dir zumindest was dazu sagen. Mhm. Du hast jetzt vorhin noch angesprochen, es ist auch wichtig, wo man gerade hört.
Ja. Ne?
Und da ist es auch tatsächlich, macht es einen Unterschied. Ihr müsst euch das vorstellen, jetzt ist Lossless, es hört sich erstmal so verlustfrei, das hört sich irgendwie jetzt total geil an, ist aber ehrlich gesagt CD-Standard, der ist jetzt auch, wie alt ist eine CD?
Ende der 80er, 30, oder?
Ja, ich hätte gesagt, jetzt 30, 40 Jahre gibt es diesen Standard, also das ist jetzt nichts Besonderes und wenn ihr zum Beispiel mobil hört, wenn ihr ein Bluetooth-Kopfhörer gehört und ihr benutzt die Spotify-App auf eurem Handy, dann wird es vermutlich ja auch so sein, dass ihr entweder habt ihr ein sehr modernes Handy, ein neues Handy, wo eben auch das neueste Bluetooth-Protokoll, ich glaube AptX oder so heißt es, dass es da drauf ist, dass die Übertragung nicht wirklich komprimiert wird. So, wenn ihr das aber mit älteren Kopfhörern hört, wo eben altes Protokoll drauf ist, dann möchte Bluetooth, dass auf jeden Fall etwas das Datenvolumen etwas verringern. Das heißt, es wird komprimiert und es schickt euch sowieso nicht lossless an euren Kopfhörer.
Ja.
Das heißt, das machen übrigens auch sehr viele Computerboxen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich sag mal, ihr habt jetzt einfach einen Laptop, ein ganz schlicht normales Laptop, da ist keine Soundkarte dran und hier und da, dann könnte es wahrscheinlich auch sein, dass der Computer das einfach durch den internen Mixer von Windows oder so jagt und dann sowieso komprimiert wird. Ne? Also das heißt also, ihr würdet den Unterschied sowieso gar nicht so extrem hören, wenn ihr nicht das über eine richtige HiFi-Anlage hört oder ihr habt eben eine Soundkarte, wo ihr verschiedene Einstellungen machen kann und dann mindestens CD-Qualität eingestellt habt. Ich will das jetzt auch nicht zu technisch machen, weil ich selber bin jetzt auch nicht so der Vollprofi, aber ich glaube, dass für den gemeinen Hörer, der zum Beispiel über mobil hört, da eigentlich gar keinen Vorteil von hat und diese Preissteigerung ja nicht so richtig gerechtfertigt ist, wie ich persönlich finde.
Ja, ja, also es ist natürlich zum einen natürlich ein ordentlicher Einschnitt. Hat sich denn was an den Paketen selbst, was es bei Spotify an Paketen gibt und was da enthalten ist, denn irgendwas geändert?
Ja, genau. Das war nämlich das Nächste, wo ich wirklich kurz überlegen musste, als ich das gelesen habe. Ich sage, hä? Und zwar ist jetzt Folgendes. In den neuen Paketen, also es gibt ja diese klassischen, du hast einen ganz normalen Account, also einen Einzelaccount, dann gibt es ja den Account, glaube ich, den du mit jemandem teilen kannst und dann gibt es den Familienaccount. So. Und ich glaube, das zählt alles zu Premium-Accounts, weil es gibt ja noch Free-Accounts, ne, wo man eben auch sowieso nur eingeschränkt hören kann.
Und wo es Werbung gibt, ja.
Genau, wo es dann Werbung gibt. Und bei den Premium-Accounts, ich nenne das jetzt mal einfach so, wenn es nicht stimmt, schreibt mir eine E-Mail und sagt, der Schiepe wieder Blödsinn erzählt.
Der will nur E-Mails kriegen.
Genau, heischen vor E-Mails, ja.
Wir bauen bewusst Fehler ein, passt mal auf.
Genau. Genau. Und jetzt ist es so, mit dem neuen Accounts, wenn du jetzt einen Account abschließt oder auch mit deinem alten Account, hast du nur noch 12 Stunden jeden Monat, wo du Hörbücher hören kannst. Was
Autsch.
ja vorher eigentlich immer schon mit drin gewesen ist. Also man
Ja.
konnte ja alles hören.
Ja,
So.
ja.
Und da habe ich gedacht, Mensch, und er erhöht trotzdem den Preis. Das ist merkwürdig, fand ich. Also ich habe wirklich gedacht, das ist ein komischer Move. Definitiv.
Vor allem bei einem Hörbuch, also bei einem Hörspiel, dann sind das 12 Hörspiele im Best Case. Aber bei einem Hörbuch, es gibt ja diverse Hörbücher, die sind schon mal alleine 18 Stunden. So
Ja,
die Stephen King Schmöker, denke ich da, oder was es da alles gibt. Da ist ja.
Stephen King S, 60 Stunden. Bam.
Ja, eben. Also.
Ja, ich glaube
Wow.
aber, zumindest war das, als ich jetzt das mal zum Testen gehört habe, da habe ich angefangen von, oh Gott, von Mark Ellsberg heißt der, glaube ich, Blackout.
Ja.
Habe ich mal angefangen zu hören. Und dann habe ich dann noch zusätzlich eine Folge von John Sinclair gehört.
Ja.
Ach, jetzt habe ich den Titel vergessen. Ist schon ein, zwei Tage her und ich bin alt, ich vergesse alles. Und da war es so, das Kontingent von dem Hörspiel wurde mir also nicht angerechnet, sondern nur von dem Hörbuch. Also,
Ja.
ja, unterscheiden die also zwischen Hörspiel und Hörbuch.
Kann eventuell auch sein, dass es ja Hörspiele und Hörbücher gibt, die eben die irgendwie exklusiv bei sich im Sortiment haben. Kann es vielleicht sowas sein, dass es eben bestimmte Hörbücher gibt, die eben nur in dieser Klientel zugreifbar sind und die dann betroffen sind? Weil theoretisch kannst du ja Hörspiele auch ganz normal als Musik bei Spotify anmelden. Dann wäre es ja witzlos, wenn die davon betroffen wären. Vielleicht ist es so rum.
Kann sein, das wäre jetzt tatsächlich eine Geschichte, die ich nachprüfen müsste. Das habe ich so jetzt nicht gemacht. Ich habe mir schon gedacht, die haben vielleicht so einen speziellen Katalog an Hörbüchern, den sie speziell dafür eingekauft haben,
Ja.
die man wirklich dann nur exklusiv hören kann, wenn man eben Premium-Partner, also wenn man Premium-Account hat und nicht Premium-Partner ist, sondern Premium-Account hat. Das kann natürlich sein, aber nichtsdestotrotz ist es ja so, man zahlt ja bereits eine Gebühr und das ist für mich ja die gleiche Abzocke wie jetzt bei YouTube und bei Amazon Prime, was mir so richtig, richtig hart auf die Nüsse geht, dass da Werbung jetzt kommt. Und ich finde beim Video-Streaming-Dienst, den man ja sowieso schon bezahlt, zu sagen, ja, wenn du jetzt nochmal 2,99 extra bezahlst, kriegst du keine Werbung. Also finde ich schon, das geht einem schon super auf den Nerv. Und das gleiche jetzt bei Spotify mit, dass du, wenn du Hörbücher hören willst, dann hast du, gut, du hast 12 Stunden. Ich weiß nicht, ich finde, das ist jetzt nicht total wenig, aber wenn du zum Beispiel jemand bist, der eben eine lange Zugfahrt hat zur Arbeit, dann kann es mal schon mal sein, dass man so eine Stunde, 2 Stunden am Tag weghört. Ja? Und oder du bist generell häufiger mit dem Zug unterwegs oder du bist beim Auto und hast dir da die App im Radio geladen und hörst da deine Hörbücher, dann ist das schon sehr wenig.
Also, ja, absolut. Also, das ist irgendwie, das ist, ich meine, am Ende ist das vielleicht auch eine tolle Gelegenheit, die Leute wieder ein bisschen an die gute alte Zeit und die physischen Medien zu erinnern, weil das ist etwas, das ich bei den Streaming-Portalen, bei den Videostreaming-Portalen inzwischen auch habe. Man sieht hier bei mir im Hintergrund ja so ein paar Dinger im Regal stehen, die nennen sich DVDs und Blu-rays. Das heißt, ich bin inzwischen auch dazu übergegangen, mir sehr aktiv wieder selber Filme ins Regal zu stellen, weil ich sage, bei den ganzen Streaming-Plattformen kann ich eine ganze Menge sehen, aber da wird sehr stark gesteuert und sehr stark kontrolliert, was ich wie sehe. Und es gibt halt bestimmte Filme und Serien, die ich eigentlich mag, so aus meinen frühen Tagen zum Beispiel, so aus meiner Jugend und Kindheit, die gibt es gar nicht auf den Streaming-Portalen. Was macht man dann? Und
Ja,
dann ist
klar.
es ja eigentlich schön, eben nicht nur irgendwie ein temporäres Recht zu erwerben, einen Film zu gucken oder ein Hörspiel zu hören, sondern sich wirklich die Scheibe direkt hier irgendwie nach Hause zu holen. Und dann hat man das Ding hier und kann selber entscheiden, was man wann wie hört. Und man muss auch nicht darauf achten, dass man jetzt genau nur 2, 3 Stunden hört, sondern hat quasi uneingeschränktes Hören ohne Werbung, weil auf den klassischen Hörspiel-CDs ist ja keine Werbung drauf. Das wäre ja noch
Klar,
schöner.
klar. Das ist mir tatsächlich auch so ergangen, dass ich wieder mehr angefangen habe, Sachen zu kaufen, sprich, also Filme, Musik. Gerade Musik, da habe ich jetzt wieder so einige Alben mir gekauft, weil ich immer denke, ja, wenn du einen Künstler, Künstlerin geil findest, dann ist es das Mindeste, so ein Album zu kaufen und nicht einfach so anonym sich bei Spotify reinzuziehen. Und mal ehrlich, es tut überhaupt nicht weh. Ich kaufe ja nicht 200 CDs im Monat, habe ich früher auch nicht gemacht, sondern man kauft immer eine Handvoll, kostet ein bisschen Geld, kostet zwischen 10 und 16 €, wo man sagt, ja, das ist früher ganz normal gewesen, dass man sich die Platten gekauft hat. Das gleiche eben auch bei Filmen und Serien. Und da wir beide sind ja Sammler und ich kaufe zum Beispiel nach wie vor, wenn es eine Limited Edition gibt, dann kaufe ich die.
Und
So.
es ist halt, also wie gesagt, wie du ja schon völlig richtig sagst, ist natürlich zum einen die Unterstützung, aber auch allein aus dem Hintergrund raus, ich möchte eigentlich selber entscheiden, was ich wann höre. Und gerade wenn die Streaming-Anbieter jetzt anfangen, das zu reglementieren, und mir also nur, das ist mir auch jetzt häufiger passiert, dass ich Musik auf irgendwelchen Playlisten habe und die ist dann plötzlich nicht mehr bei Spotify verfügbar, was mache ich dann? Dann kann ich entweder eben sagen, okay, dumm gelaufen, habe ich halt nicht mehr. Oder ich sehe eben zu, dass ich mir die CDs besorge. Ich meine, es gibt ja immer noch auch die Möglichkeit, sich digitale Downloads zu kaufen. Da gibt es nach wie
Klar.
vor Stores. Auch das ist eine Möglichkeit, wenn man sagt, okay, ich habe nicht den Platz oder ich will es trotzdem irgendwie mobil hören können. Aber es ist trotzdem noch was anderes, als wenn ich irgendwie mich von den Streaming-Portalen abhängig mache. Plus natürlich dem Umstand, dass man halt Werbung hat. Also der Vorteil, der halt ganz am Anfang bei Streaming da war, war, dass du einfach die Menge hast. Also dass du im Prinzip alle CDs der Welt in diesem Streaming-Portfolio hast. Wenn das jetzt aber nicht mehr gegeben ist oder es eben Einschränkungen gibt, wie lange ich oder wie viel ich höre, dann wiederum ist halt die Frage, die man sich selber stellen muss, ist es mir das dann immer noch wert? Weil ich ja auch eine ganze Menge zahle. Ich meine, bei Spotify zahlt man dann ja fast so viel wie für 2 CDs oder 1/3 CDs oder 1/2 CDs, Musik-CDs. Also von daher muss man sich halt überlegen, wenn ich eh immer nur die gleiche Musik höre, weil ich halt meine Lieblingstracks habe, ob ich die dann nicht lieber auf CDs habe, dann bezahle ich halt einmal dafür und dafür entscheide ich, wann ich sie hören will. Also das ist ein nicht unspannender Punkt, würde ich sagen.
Ja, und ich meine jetzt, ich will jetzt nicht über alle Streaming-Plattformen schimpfen, weil die haben alle so ihre Eigenarten, ihre Vor- und Nachteile, aber gerade Spotify ist so als Platzhirsch, sage ich mal, der, an dem man, glaube ich, die Messlatte anlegt und sagt, naja, das, was der macht, das bestimmt schon den Markt und alle anderen werden irgendwann nachziehen. Jetzt ist natürlich Hörbuch eine sehr spezielle Sache,
Sehr
ne? Also
speziell,
mit
das ist
Musik
richtig.
wird man garantiert mehr Streams generieren als mit Hörbüchern, aber trotzdem ist es ja ein Marktsegment. Ne? Und die haben ja damals schon angefangen, da ich weiß noch, da habe ich mich auch ziemlich aufgeregt. So ganz früher, ich weiß, ich kann das nicht mehr in den Jahreszahlen sagen, wann das war, aber ich weiß noch, das ist ein paar Jahre her, da war es immer so typisch, dass eben gerade Hörbücher und Hörspiele unterteilt waren, immer nur in so eine Minute, eine Sekunde Tracks. Ne, dann bestand ein Hörspiel aus gefühlt 40 Tracks. Der Hintergrund war, dass eben, dass der, ja, was soll ich das sagen? Das ist, glaube ich, so die Mindestlänge gewesen.
Das war die Mindestlänge, damit
Ne?
eben der entsprechende Verlag dann natürlich auch möglichst viel auch abrechnen konnte bei
Genau,
Spotify, weil du ja wirklich für
genau.
jeden Track, der gespielt
Richtig.
wurde und nicht für pro CD oder so oder pro
Pro
Spielzeit
Album, ne?
oder
Ja,
pro Album, sondern wirklich
ja.
pro Track, der gespielt wurde, dann
Genau.
abgerechnet hast und dann natürlich gerade bei einem längeren Hörspiel oder vor allem natürlich bei einem Hörbuch, das für die Verlage dann noch ein besserer Deal war, als jetzt die Musiker eben klassisch hatten, weil beim Musikern ja so ist, dass du von einem Album hast du meistens dann ein, zwei Lieblingstracks, aber dadurch, dass halt diese Redundanz an Content besteht, hörst du natürlich nur noch deine Lieblingstracks, aber weniger ganze Alben. Früher hast du halt immer, du hast dir das Album gekauft und dann hast du das Album rauf und runter gehört. So kenne
Ja.
ich das zumindest noch.
Ja.
Und hast es natürlich auch wesentlich bewusster gehört. Heute hat man sich so ein bisschen daran gewöhnt, wirklich alles querbeet zu hören, was halt gerade eben irgendwie angeboten wird. Plus, dass halt auch immer mehr KI-Musik in diese Portale Einzug erhält und man selber inzwischen, und ich spreche aus der persönlichen Erfahrung, weil ich ja selber nach wie vor sehr viel mit KI experimentiere, man hört bei den neuesten Modellen kaum noch einen Unterschied. Also der normale Hörer wird den Unterschied nicht mehr hören, ob eben einzelne Spuren oder eben ganze Tracks
Ja,
komplett aus der
ja.
KI kommen. Weil früher hast du noch Artefakte im Hintergrund gehört, was man ja auch bei starker MP3-Komprimierung hat. Inzwischen ist das nahezu weg und du musst wirklich sehr, sehr genau hinhören oder wissen, worauf du achtest, damit du überhaupt noch, wenn überhaupt, KI-Musik als solche erkennen kannst. Das ist echt krass.
Naja, ist ja auch nochmal so, ich sag mal, für die Abrechnung ein wichtiges Thema, weil wenn man selber als Künstler registriert ist, dann ist es ja durch die Wertschöpfung einfach, dass du durch den Stream Geld verdienst, so, ne? Und ich sehe das als schwierig, es wäre auch gefährlich an, wenn du halt sehr viele so KI-Geschichten hast, ist halt die Frage, wer kriegt denn die Ausschüttung? Ne?
Das
Wo man sich sagt,
ist
naja. Weil ist jetzt ein anderes Streitthema, ne? Wer sagt, ja, Prompten ist auch urheberrechtlich geschützt, wo man sagt, naja, ich weiß nicht. Also gemessen an das, was Musiker machen oder was Bands gemacht haben, mit Schreiben, ein Instrument wirklich gut spielen können, zu sagen, ja, nur weil du jetzt 10 Minuten Prompt geschrieben hast, weiß ich nicht. Aber auch da, es wäre mal interessant zu erfahren, wie das rechtlich aussehen würde, weil das könnte auch so den Streaming-Markt grundsätzlich nicht nur verändern, sondern auch weitestgehend zerstören. Das wäre jetzt auch noch eine Sache, worauf ich noch hinaus wollte. Mittlerweile ist es ja so, dass man überhaupt nur Geld bekommt, also eine Ausschüttung, wenn man mindestens in 12 Monaten 1.000 Streams erreicht. Jetzt ist es nicht so, wenn du die nicht erreichst, dass das Geld quasi an Spotify zurückgeht, sondern es wird, so wie ich es verstanden habe, geht es halt in den großen Topf, von dem alle Künstler bezahlt werden. Das heißt, die anderen profitieren davon. Heißt aber auch, nur die großen Künstler profitieren
Korrekt.
davon und die kleinen sind immer die, die in die Röhre gucken. Ne?
Ja, und das ist bei Independence natürlich umso
Ja.
fataler, was natürlich auch Hörspiele betrifft, die ich irgendwie auf die Portale stelle. Das ist einer der Gründe, weshalb ich bei Spotify zum Beispiel nur Podcasts habe. Ich habe teilweise Hörspiele als Podcasts, aber hauptsächlich eben nicht die Hörspiele spezifisch bei Spotify einstelle, weil ich dann eben über die Schwelle nicht komme, beziehungsweise ein Hörbuch habe ich eingestellt und so wirklich viel kommt da auch nicht mehr, seit das ist. Du hast so den ersten, ihr müsst euch das so vorstellen, die Abrechnung ist größtenteils quartalsmäßig. Das heißt, das erste, vielleicht noch das zweite Quartal, wo das Hörbuch läuft, hat man noch Chancen, irgendwas zu kriegen. Und danach ist die Aufmerksamkeitsspanne schon wieder weg, weil halt so viel Angebot ist. Und für ein Portal wie Spotify ist natürlich auch die Frage, KI-Musik, wenn sie selber KI-Musik erstellen, hätte das natürlich den charmanten Vorteil, dass man überhaupt keine Ausschüttung an irgendwen machen muss. Also auch das muss man natürlich sehr eng im Auge behalten. Nicht, dass ich denen jetzt irgendwas unterstellen möchte, dazu weiß ich es nicht. Aber das ist eine Gefahr, die zumindest in dem Streaming besteht. Und ich finde es interessant, dass wir von Lossless als Format jetzt wieder bei Streaming und CD waren. Aber, und um den Brückenschlag zurückzufinden, wenn ihr die CD zu Hause habt, dann habt ihr eine Lossless-Variante der Musik, das nur und des Hörspiels.
Richtig. Es ist nicht, also man darf es nicht verwechseln mit High-Res-Musik, ne?
Man darf es nicht
Das,
verwechseln mit High-Res,
ja.
korrekt.
So, also High-Res ist, auch wenn da noch so nicht genau, wenn man nicht genau weiß, was das bedeutet, ist ja auch nicht ganz so einfach. Es gibt ja mittlerweile so viel verschiedene Formate und Standards, die von verschiedenen Herstellern benutzt werden. Aber letztendlich ist es so, dass ein High-Res-Audio-Format besser ist als der Standard bei der CD. Heißt also, früher der ein oder andere Musikliebhaber wird sich vielleicht noch daran erinnern, die SACD. Das war so ein Kandidat, wo also höher aufgelöste Musik drauf war. Und man muss sich das so vorstellen, ich glaube 24-Bit und 96 Kilohertz, das gilt so als High-Res. Obwohl 16-Bit ja immer so der normale Standard ist. Es gibt ja auch noch mehr 32-Bit. Aber ich wüsste im Moment kein Medium bei Hörspielen, der überhaupt mehr als die CD-Qualität ausgibt, ne? Obwohl man besser aufnimmt. Also ich nehme ja auch meine neue Swissonic-Karte, die nimmt ja auch also die kann, glaube ich, mit 192 Kilohertz kann die, glaube ich, aufnehmen in 48-Bit. Aber das kann man ja nirgendwo so abspielen, weil es ist einfach Quatsch. Aber es ist mal das Beste, in der besten Qualität aufzunehmen, weil runtersamplen kannst du das immer noch, ne?
Genau, du kannst es nur nicht wieder verbessern. Das kommt vielleicht auch noch mit KI irgendwann, aber man sieht ja, was bei Filmen passiert. Dann denkt sich die KI teilweise Details in Filmen aus, die eigentlich so nie von der Kamera eingefangen
Richtig, ja.
wurden. Das hat man beim Upscaling, gerade wo ja die ganzen 4K Home Releases von irgendwelchen 70er-Jahre-Filmen kommen, die einfach nicht die Bildinformationen haben, kann das durchaus eben ein Effekt sein. Und im Hörspiel, ein Format, das man sich vielleicht nochmal angucken kann bei Gelegenheit, ist vielleicht nochmal eine Stippvisite in Richtung Atmos, weil ich glaube, das wäre auch nochmal ein spannendes Thema, sich anzugucken, was braucht man denn heutzutage, um von Atmos zu profitieren und wer profitiert überhaupt davon? Weil die meisten werden ja keine explizite Atmos-Anlage zu Hause rumstehen haben. Und wie viel Atmos in Kopfhörern steckt, ist ja, finde ich, auch immer spannend. Aber das ist vielleicht ein Thema für wann anders.
Ja, vor allem ist es wichtig, wie aufwendig wäre das, was etwas in Dolby Atmos abzumischen ich sag mal jetzt für ein Hörspiel und wie hoch ist dann quasi so der Impact, den man letztendlich hat. Weil wenn man sich mal umguckt, so viele Dolby Atmos Hörspiele gibt es einfach nicht, weil es wahrscheinlich extrem aufwendig ist und du musst das ja irgendwie ja vernünftig abspielen können, dass die Hörerschaft auch was davon hat, ne?
Korrekt.
Ja.
Und das führt mich zu dem wichtigsten Punkt der heutigen Sendung, überhaupt dem wichtigsten Punkt in jeder Sendung, nämlich dem Hinweis darauf, dass ihr Feedback, Fragen und mehr an podcast@ohrenbrecher.de richten könnt. Unter anderem zum Beispiel heute, wie euch dieser kleine Diskurs in Spotifys neue Paket- und Preispolitik beziehungsweise dem Thema Lossless gefallen hat. Oder welche Themen wir zukünftig mal behandeln sollten. Beispielsweise interessiert euch denn überhaupt das Thema Atmos für euch persönlich und für euren persönlichen Hörspielkonsum? Oder wie steht ihr zu dem Thema eben physische Medien? Weil ich jetzt zum Beispiel ja auch auf der letzten Hörspielkon, auf der ich war, eben auch sehr viele Hörer am Stand hatte, die gesagt haben, ja, wir haben gar kein CD-Laufwerk mehr. Wäre das für euch eventuell wieder interessant? Auf der anderen Seite gibt es da natürlich die Sammelplatten, diese LPs oder die MCs und so weiter. Also die Leute, die sammeln, die können heute sich auch die ganz klassischen Hörspielmedien wieder nach Hause holen. Europa hat ja gerade 60-jährigen Geburtstag. Da haben sie auch einiges auf Schallplatte wieder rausgebracht. Naja, also das sind so einige Vorschläge, worüber wir uns hier an nächster Stelle mal wieder unterhalten können. Und ich denke, das ist doch ein ganz guter Schlussakkord, meinst du nicht?
Ja, da gibt es natürlich noch viele Sachen, die man hätte besprechen können, wie zum Beispiel, hat das denn jetzt wirklich Auswirkungen, dass Hörspiele und Hörbücher überhaupt noch also im Stream überhaupt noch sein müssen, wenn man dafür extra bezahlen muss? Und. Das sind Sachen, die man natürlich auch totquatschen kann. Aber ich bin auch der Meinung, wir haben, glaube ich, für dieses Lossless-Thema in Bezug auf Spotify genug geliefert, dass jeder sich da selber ein Bild machen kann. Und ja, dann würde ich sagen, bleibt mir und uns noch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele, wir sehen und wir hören uns.
Keep on
Bis dann.
listening. Ciao.
Sie hörten den Ohrenbrecher-Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohrenkino. Copyright 2023. Alle Rechte vorbehalten.